Herzlich willkommen zur Livestream-Bibelstunde der Landeskirchlichen Gemeinschaft in Spremberg. Mein Name ist Andreas Heidrich und ich bin der Prediger in der Landeskirchlichen Gemeinschaft in Spremberg. Immer dann, wenn es einen Lockdown gibt, immer dann, wenn wir uns nicht physisch treffen können als Bibelstunde, dann gibt es diese Livestream-Bibelstunde. Die alten Hasen, die wundern sich vielleicht, warum es nicht Corona-Bibelstunde heißt, wie vor einem halben Jahr. Aber das liegt daran, dass der Name irgendwie nicht so schön ist. Livestream-Bibelstunde ist ein bisschen, ja, kann man auch in anderen Zeiten verwenden. Und ihr könnt diese Bibelstunde hören oder sehen. Ihr könnt sie hören übers Telefon, ihr könnt sie hören über den Internet-Livestream und ihr könnt sie sehen bei YouTube. Wie das alles geht, findet ihr alles auf unserer Seite lkg-spremberg.de und dann unter dem Button Bibelstunde. Ich lade euch ein, wie immer, nach der Bibelstunde gerne eine Rückmeldung zu geben. Wie war's? Was hättet ihr vielleicht euch noch gewünscht? Oder was habt ihr vielleicht für Fragen zum Bibeltext? Und ich versuche das dann irgendwie einzubauen. Eine Rückmeldung aus der letzten Bibelstunde war, dass wir das gerne kürzer machen dürfen, weil es oft zu intensiv ist. Und deswegen werde ich jetzt keine ganzen Kapitel mehr dran nehmen, sondern immer nur einen bestimmten Bereich, immer einen Bereich des Kapitels. Genau. Und das geht auch ganz gut, weil ich diesmal nicht versuche, wie beim letzten Mal, ein ganzes biblisches Buch durchzugehen. Wir hatten uns ja mit dem ganzen Markus-Evangelium beschäftigt. Diesmal mache ich einfach da weiter, wo wir mit der Bibelstunde angefangen haben, nämlich mit der Offenbarung. Und heute geht es mit der Offenbarung 3 los. Ich empfehle euch noch, bevor wir anfangen, dass ihr euch eine Bibel bereitlegt, dann könnt ihr mit reingucken und dann seid ihr quasi immer am Text dran. Und dann würde ich jetzt gerne noch zu Beginn beten. Jesus, hab Dank, dass wir wissen dürfen, egal wie wir Bibelstunde feiern, dass du dabei bist und dass du uns siehst und ja, dass du möchtest, dass wir verstehen, was du uns sagen willst. Darum wollen wir dich jetzt auch bitten. Wir bitten dich um eine gesegnete Zeit. Amen. Ja, bevor wir mit Offenbarung 3 anfangen, möchte ich gerne noch einen kleinen Überblick geben über Offenbarung 1 und 2, was da passiert ist, damit die, die es eben noch nicht wissen oder die noch nicht dabei waren, leichter einsteigen können. Die Offenbarung wird von einem Johannes geschrieben, heißt ja Offenbarung des Johannes. Und man geht davon aus, dass die Offenbarung um das Jahr 95 nach Christus geschrieben wurde. Und zwar auf der Gefängnisinsel Patmos vor der türkischen Küste, also der heutigen türkischen Küste. Zur Zeit der Abfassung der Offenbarung, als sie geschrieben wurde, herrschte wahrscheinlich der Kaiser Domitian. Und dieser Kaiser Domitian, der lässt überall im Römischen Reich seine Statuen aufstellen. Und die Menschen, die Untergebenen, die Bürger müssen diese Statuen anbeten. Man kann sich jetzt leicht vorstellen, dass die Christen damit ein Problem hatten und das nicht gemacht haben. Und weil sie das nicht gemacht haben, deswegen hatten sie auch ein Problem. Wurden verfolgt, kamen ins Gefängnis oder wurden getötet. Und weil das so war, schreibt Johannes, er beschreibt eine Vision, aber er schreibt in der Offenbarung im Endeffekt ein Trostbuch. Für uns klingt das manchmal sehr verwirrend, die Bilder, und manchmal klingt auch sehr hart. Aber wenn wir genauer hinsehen, dann merken wir, dass es eigentlich die Gemeinden von damals trösten sollte. Und diese Offenbarung richtet sich zuallererst an 7 Gemeinden in der heutigen Türkei. Man geht davon aus, dass Johannes dort in diesen Gemeinden auch gearbeitet hat und bekannt war. Am Ende ist es aber auch für uns spannend, weil das, was dort den Gemeinden gesagt wird oder was auch gesagt wird über das Ende der Zeit, Ende der Welt, ist natürlich auch für uns spannend. Genau. Gleich im ersten Kapitel nennt sich Johannes als den Schreiber. Er beschreibt, wie er zu dieser Berufung kommt, dass er überhaupt diese Vision aufschreiben soll. Und dann wird ein großes Bild Gottes gemalt. Gott wird vorgestellt als das Alpha und das Omega. Und dann wird ein Bild von Jesus gemalt, also Johannes begegnet in einer Vision Jesus. Und dieses Bild ist ein Bild, ja, voller einzelner Bilder. Also Jesus hat das zweischneidige Schwert. Er hat Füße wie aus flüssigem Metall sehen die aus. Er hat ein Gewand an. Und all das, was dort beschrieben wird, wie Jesus beschrieben wird, sind alles Verweise auf das Alte Testament, auf alte prophetische Schriften. Da wird Jesus also mit weißem Haar beschrieben. Oder er wird beschrieben wie ein Menschensohn, wie in der Offenbarung oder in der Prophetie aus dem Danielbuch. Oder er hat eben ein Brustband, wie das die Hohenpriester getragen haben. Er hat ein langes Gewand an, ebenso wie die Hohenpriester. Da steckt das Bild des Königs drin. In den Füßen aus Metall steckt Festigkeit, Standhaftigkeit drin. Er hat feurige Augen, die alles wahrnehmen können. Wenn wir das lesen, dann wirkt das so ein bisschen, also dann wirkt das so wunderlich, so ja, schon fast überwältigend. Ja, ob das gut ist, weiß man gar nicht so. Aber wir müssen uns vorstellen, doch, das ist gut. Denn das sollte den Christen sagen, da stehen zwar überall die Statuen des Kaisers, aber der Lebendige, der ist noch stärker, der überdauert, der ist das Alpha und das Omega. Der war am Anfang da und der wird auch am Ende da sein. Und das soll sie trösten. Sie wissen, egal was passiert, Jesus ist da. Ich empfehle euch tatsächlich mal, diesen Text zu lesen, Kapitel 1, die Verse 12 bis 16, und dann mal zu überlegen, wo finden sich diese Verweise im Alten Testament. Und was dann kommt, ganz am Anfang, sind 7 Sendschreiben an diese 7 Gemeinden in der heutigen Türkei. Und diese Briefe haben immer den gleichen Aufbau. Erst kommt der sogenannte Schreibbefehl, also schreibe an die Gemeinde und so weiter. Dann kommt immer ein Aspekt von Jesus, der in dieser Figur, die ich gerade beschrieben habe, schon vorkam. Also zum Beispiel, so spricht, der das zweischneidige Schwert hat. Ja, oder so spricht, der die 7 Sterne in seiner Hand hat. Dann kommt im Normalfall ein Lob an die Gemeinde, was Jesus an dieser Gemeinde sieht, was positiv ist. Dann kommt immer ein Tadel an die Gemeinde, also was gerade schräg ist oder nicht gut läuft. Und am Ende kommt immer eine Verheißung. Also wer treu ist, wer bei Gott bleibt, der wird das und das bekommen. Wir beschäftigen uns heute mit Kapitel 3, die Verse 1 bis 6. Könnt ihr mal aufschlagen. Und da geht es um den Brief an die Gemeinde in Sardes. Um die Bibelstunde nicht allzu lang werden zu lassen, konzentrieren wir uns heute mal nur auf diese eine Gemeinde, auf diesen einen Brief, den Brief an die Gemeinde in Sardes. Zu der Stadt Sardes, das ist ja mal ganz interessant, an wen wird das eigentlich geschrieben? Ja, wie haben die Christen gelebt? Was weiß man über den Hintergrund? Sardes liegt in der Nähe zu Ephesus, relativ nah an der westlichen Küste der Türkei hin zu Griechenland. Und Sardes war die alte Hauptstadt des Lydischen Reiches. Mittlerweile war sie das nicht mehr, aber Sardes war eine reiche Stadt. Das lag daran, dass die Wollhandel betrieben haben. Das lag daran, dass Sardes an wichtigen Handelsrouten lag. Und es gab einen Fluss, der durch diese Stadt durchgeflossen ist. Und in dem hat man Gold gefunden. Da konnte man Gold schürfen. Und entsprechend reich war diese Stadt. In dieser Stadt gab es einen großen Tempel der Artemis. Das ist die griechische Göttin der Jagd, die Göttin der Geburt, der Frauen und Kinder. Und die Stadt hatte etwas Besonderes, nämlich sie hatte eine Felsenburg. Es gab in dieser Stadt eine Landzunge und auf dieser Landzunge, auf einem großen Felsen, war eine Burg errichtet, die fast nicht einzunehmen war, weil man dort eben nicht rankam. Sie war leicht zu verteidigen und diese Burg, beziehungsweise dass sie kaum einzunehmen war, das wird gleich noch eine Rolle spielen. Das kommt nämlich das spricht Jesus in dem Brief an die Gemeinde an und das spielt eine wichtige Rolle. Man geht davon aus, dass in Sardes normalerweise war überall der Kaiserkult aktiv. Und da, wo der Kaiserkult sehr aktiv war, da wurden auch die Christen sehr stark verfolgt. In Sardes geht man davon aus, dass das nicht so war. Geht man davon aus, dass es wenig Verfolgung gab, dass es der Gemeinde eigentlich relativ gut ging. So, und jetzt gehen wir mal in die einzelnen Verse. Im ersten Vers lesen wir gleich den Schreibbefehl, wie ich schon gesagt habe, ne, der Ablauf, der übliche Ablauf. Wir lesen von dem Schreibbefehl an den Engel der Gemeinde. In der Bibelstunde zum zweiten Kapitel habe ich das schon mal erwähnt, da werden höchstwahrscheinlich, man muss immer sagen, bei der Offenbarung gibt es auch immer wieder strittige Stellen, wo sich die Ausleger nicht so ganz sicher sind. Man geht aber davon aus, dass es sich nicht um einen Engel handelt, sondern dass es sich um den Gemeindevorsteher handelt, der hier angesprochen ist. Also schreibt quasi an den Vorsteher der Gemeinde. Und ich habe ja gesagt, dass immer ein Teil des Briefes auf das Bild von Jesus am Anfang aus der Offenbarung verweist. Hier heißt es, dem die sieben Geister Gottes dienen und der die sieben Sterne hält. Die Offenbarung ist voller Bilder und man muss sich immer fragen, was heißt denn das? Was ist da jetzt gemeint? Was sollen wir damit anfangen? Also sieben ist schon mal eine Vollzahl und heißt wie so viel wie das Ganze. Das wissen die meisten wahrscheinlich auch von euch. Und die meisten Ausleger gehen davon aus, dass es sich um den Heiligen Geist handelt, nicht bei den Sternen, aber bei den sieben Geistern Gottes. Das heißt, Jesus ist derjenige, der so eng mit dem Heiligen Geist verbunden ist, dass er mit dem Heiligen Geist ist. Und da, wo der Heilige Geist ist, in uns Christen, in der Gemeinde, da ist auch Jesus. Und er hält die sieben Sterne. Die sieben Sterne sind wieder sehr umstritten. Da gab es welche, die gesagt haben, das sind die Sterne und was weiß ich, die Vollzahl der Sterne. Die meisten oder das, was am überzeugendsten ist, dass sich mit den Sternen die himmlischen Heerscharen gemeint sind. Jesus hat die himmlischen Heerscharen in seiner Hand. Er kann sie befehlen. Jetzt müsste üblicherweise, ihr erinnert euch vielleicht, jetzt müsste üblicherweise das Lob an die Gemeinde kommen. Tut es aber gar nicht. Es geht gleich los mit Tadel. Und da steht, ich lese aus der Basisbibelübersetzung, ich kenne deine Taten. Ich weiß, dass du in dem Ruf stehst, lebendig zu sein. Dabei bist du tot. Das klingt nicht gut. Das ist gleich der Tadel und auch ein ziemlich harter Tadel. Und es ist eine große Kluft zwischen äußerer Lebendigkeit der Gemeinde, scheinbar, und einer inneren geistlichen Dürre, einem geistlichen Tod. So klingt es an, das muss man daraus lesen. Die Gemeinde war rührig, scheinbar, die war bekannt, sie war viel aktiv, aber das geistliche Leben, die Verbindung zu Gott, war scheinbar nicht vorhanden, die war eingeschlafen. In Vers 2 kommt dann der Auftrag an die Gemeinde von Jesus. Wach auf, werde wach. Im Epheserbrief, Kapitel 5, Vers 4, wer das will, kann das mal nachschlagen, da finden wir einen ähnlichen Aufruf von Paulus an die Gemeinde. Man fragt sich vielleicht, wie eine innerlich tote Gemeinde wieder lebendig werden soll, wie die aufwachen kann. Aber Jesus, der den Heiligen Geist in der Hand hat, in seiner rechten Hand, der kann das. Der kann Gemeinden wieder lebendig machen. Der kann Christen wieder lebendig machen, die Verbindung zu Gott verloren haben. Da ist alles möglich. Kleine Nebenbemerkung. Da kommt das nochmal. Diese Stadtburg in Sardes, habe ich ja vorhin erwähnt, war so gut wie nicht einnehmbar. Sie wurde aber eingenommen. So gut wie nicht einnehmbar heißt ja schon, da ist mal was passiert. Zweimal wurde diese Stadtburg eingenommen, weil die Wächter tatsächlich geschlafen hatten und von der Seite Angreifer den Fels hochgeklettert sind und die überwältigt haben und der Zugang dann offen war. Die Wachen haben geschlafen und aus Überheblichkeit wurden sie überrumpelt. Das haben einmal die Perser geschafft und einmal Antiochos der Große und haben es besiegt. Und dieses Bild oder dieses Bild von Jesus, wach auf, vermutet man, ist auch eine Anspielung auf diese zwei Ereignisse, die sicherlich in dieser Stadt bekannt waren, die ja zur Geschichte der Stadt gehört haben. Also werde wach, bleib wachsam. Wahrscheinlich hat in dieser Bewertung oder in diesem Zustand der Gemeinde auch eine Rolle gespielt, dass es in Sardes eben keine Verfolgung gab. Es gab keine große Unterdrückung der Christen. Und dann besteht natürlich die Gefahr, müde zu werden, sich selbst genug zu werden, einfach nur dahin zu leben. Nein, es gibt den Auftrag, es sollen die Schwachen gestärkt werden, die zu sterben drohen, die sollen aufgebaut werden. Das finden wir auch nochmal, ein Verweis auf das Alte Testament, nämlich auf den Propheten Hesekiel 34 in Vers 4 und Vers 16. Da gibt es das nochmal genauso. Die Schwachen sollen gestärkt werden, die sollen aufgebaut werden, so wie ein Hirte sich um seine schwachen Schafe kümmert. Und das ist quasi wie eine Parallele. Die noch in Beziehung zu Gott stehen, sollen geistlich aufgerichtet werden. Und dann lesen wir in Kapitel 3, denn ich habe festgestellt, dass deine Taten vor den Augen meines Gottes nicht bestehen können. Die Beschreibung, die da kommt, vor Gott nicht bestehen, beziehungsweise nicht vollkommen zu sein, es kommt jetzt darauf an, was ihr für eine Übersetzung habt, aber da kann auch stehen, dass sie nicht vollkommen sind, da ist keine Perfektion gemeint, ja, im Sinne von absolut, ja, alles erreicht. Vollkommen heißt hier, ganz zu sein. Es gibt auch in den Evangelien eine Stelle, wo Jesus sagt, dass wir vollkommen sein sollen, wie der Vater im Himmel vollkommen ist. Das heißt nicht, dass wir perfekt sein sollen, das schaffen wir ja gar nicht als Menschen, aber wir sollen eben ganz dabei sein, mit ganzem Herzen, mit unserem ganzen Leben sollen wir dabei sein. Also, das bedeutet hier ganz. So wie wir das in den Briefen auch lesen, im Neuen Testament, da heißt es manchmal, dass meine Freude vollkommen sei. Also, dass ich mich richtig freuen kann, umfänglich freuen kann. Die Taten der Gemeinde, die war ja offensichtlich rührig, die war ja nach außen hin lebendig, hat viel gemacht. Aber diese Taten der Gemeinde, das Gebet, die Mission, die Hilfe für Bedürftige, das Miteinander untereinander, können also nicht bestehen, weil sie nicht ganzheitlich bzw. nur halbseitig gemacht sind. Man macht es halt, aber es hat nichts mit Gott zu tun. Es wird nicht in Verbindung mit Gott getan oder nicht mit ganzer Leidenschaft. Jesus ruft die Gemeinde also dazu auf, wieder mit ganzem Herzen dabei zu sein, zu lieben, zu glauben und zu beten, mit dem ganzen Menschen, mit ganzem Herzen, mit aller Kraft. Der Anfang von Vers 3 klingt dann auch so ähnlich wie im Brief an Ephesus. Nämlich, da war die Ansage im Brief an Ephesus, und ich meine nicht den Epheserbrief, sondern es gibt eben unter den 7 Briefen an die Gemeinden, gibt es auch einen Brief an die Gemeinde in Ephesus. Und diese Gemeinde in Ephesus bekommt den Hinweis, kehrt zurück zur ersten Liebe. Kehrt zurück dahin, was am Anfang war, wie ihr am Anfang geglaubt habt, als ihr zum ersten Mal von Gott gehört habt. Und auch die Gemeinde in Sardes soll sich an diesen Anfang erinnern. Wie war das, als du Jesus kennengelernt hast? Wie war das, als ihr angefangen habt zu glauben? Voller Kraft und voller Überzeugung. Und da sollt ihr wieder hin. So soll es wieder laufen. Und Jesus sagt, sie sollen Buße tun. Das heißt, sie sollen nicht einfach mal kurz darüber nachdenken und ja, bei Gelegenheit ein bisschen was verändern, sondern sie sollen tatsächlich umkehren, sich umdrehen, es wieder auf Gott zugehen, es gänzlich anders machen. Und diese Abschlusswarnung, die Jesus dann auch gibt, die klingt nochmal wie ein Hinweis auf die Geschichte der Stadt Sardes, nochmal wie ein Hinweis auf diese Erstürmung der Burg. Denn er schreibt, wenn du nicht aufwachst, werde ich so unerwartet kommen wie ein Dieb. Und du wirst nicht wissen, zu welcher Stunde ich gegen dich vorgehen werde. Ich finde, das klingt sehr klar. Das ist eine sehr klare Anspielung auf die Geschichte der Stadt. Das heißt, sei nicht so hochmütig, sei dir deiner Sache nicht zu sicher und schlaf nicht ein, bleib wach und lebendig. Nicht nur in den Aktionen, nicht nur darin, dass ihr viel macht und euch viel bewegt, sondern vor allem in der Verbindung zu Gott. Dann geht es weiter in Vers 4, da lesen wir, aber es gibt einige in Sardes, die sich die Kleider nicht schmutzig gemacht haben. Sie werden strahlend weiße Gewänder bekommen und mit mir zusammen sein, denn sie sind es wert. Vers 4, muss man dazu sagen, klingt wie so ein Einschub, weil eigentlich könnte es nach Vers 3 und Vers 5 weitergehen. Vers 4 verrät uns, dass es in der Gemeinde eben doch einige gab, das hat sich ja vorher schon angedeutet, einige gab, die sich nicht besudelt haben, die Kleider nicht unrein gemacht haben. Die Kleider beflecken oder schmutzig machen, das kennen wir auch schon aus dem Alten Testament. Das heißt, dass man sich nicht von außen beeinflussen lässt, negativ beeinflussen lässt in der Beziehung zu Gott, man an Gott festgehalten hat. Vielleicht, das kann man sich gut vorstellen, das war damals eben noch ein Problem, da wo Heiden, die aus einem anderen Kult kamen, die vielleicht irgendeinen anderen Gott angebetet haben und die dann Christen geworden waren, das konnte immer passieren, dass die wieder zurückrutschen, immer wieder auch Einflüsse aus ihren alten Religionen mitgebracht haben. Und da weist Jesus nochmal darauf hin, es gibt eben einige, die schaffen das oder die sind dabei geblieben, die sind nicht mehr zurückgekehrt, die haben nicht nochmal auf ihre alte Religion geschielt und geguckt, was da vielleicht auch nicht ganz schlecht war. Das Bild von den weißen Gewändern, das begegnet uns in der Offenbarung später übrigens noch ein paar Mal. Noch an 6 Stellen gibt es das Bild der weißen Gewänder, das ist also ein wichtiges Bild. Und diese Aussage, sie sind es wert, da muss man aufpassen. Da entsteht ja der Eindruck, die haben sich so ins Zeug gelegt, die haben sich so viel Mühe gegeben, die sind es wert. Und jetzt müssen wir auch aufpassen. Jetzt müssen wir auch rödeln wie die Verrückten, damit wir auch wert sind. Damit heißt es aber nicht, dass die sich irgendetwas erarbeitet haben, sondern es heißt vielmehr so viel wie, sie sind von Jesus gewürdigt worden. Es geht dann weiter, Vers 5. Wer den Sieg erringt, wird mit einem solchen weißen Gewand bekleidet werden. Niemals werde ich seinen Namen aus dem Buch des Lebens streichen. Vielmehr werde ich mich vor meinem Vater und vor dessen Engeln offen zu ihm bekennen. Vers 5 öffnet diese Verheißung mit den weißen Gewändern dann im Endeffekt doch nochmal auf die ganze Gemeinde. Das heißt, ihr alle könnt gewürdigt werden, ihr alle könnt wieder wach und lebendig werden, ihr könnt in dieser Verbindung zu Gott bleiben, sie wieder neu auffrischen und dabei sein. Und dann lesen wir noch Vers 6. Wer ein Ohr dafür hat, soll gut zuhören, was der Geist Gottes den Gemeinden sagt. Vers 6 ist so ein Satz, den kennen wir vielleicht auch schon aus den Evangelien. Da sagt Jesus das öfter. Wer Ohren hat zu hören, der soll hören. Klingt fast ein bisschen komisch, wer Ohren hat. Natürlich hat jeder Ohren. Was ist das für eine Frage? Oder fast jeder hat Ohren. Es sei denn, irgendwie geht nicht. Da steckt aber eine tiefere Bedeutung dahinter, logischerweise. Nämlich, das soll eigentlich so viel heißen wie, wer sich darauf einlassen kann und will, wer seinen eigenen Standpunkt wirklich kritisch hinterfragen lassen will und bereit sein will, etwas zu verändern. Wenn wir ehrlich sind, dann wollen wir das ja oft gar nicht. Also wir lesen die Bibel und sind zufrieden, wenn wir irgendwie was Neues gelesen haben, aber wenn das irgendwie, ja. Und oft müssen wir ehrlich sein, da nehme ich mich nicht aus, lesen wir die Bibel und wir wissen eigentlich schon, was wir lesen. Also wir kennen das ja schon, haben schon mal eine Andacht drüber gehört, wir wissen genau, was das zu heißen hat. Und damit berauben wir uns dessen, dass Gott uns vielleicht mit einer Stelle, mit einem Wort direkt ansprechen will. Und darauf spielt Jesus an. Hört genau hin. Hört, was will Gott euch vielleicht sagen. Und das ist auch das, wo wir dann zur Zusammenfassung, zum Abschluss kommen. Auf uns bezogen müssen wir uns fragen, sind wir, bin ich vielleicht, und bitte nicht für die anderen lesen, nicht für die Gemeinde lesen, sondern erstmal für mich lesen. Bin ich vielleicht irgendwo bequem geworden, weil geht mir ja ganz gut, ich habe ja nichts auszuhalten, das Leben läuft gut, hier und da gibt es mal was, was nicht so gut läuft, aber im Großen und Ganzen ist alles in Ordnung. Bin ich mir irgendwo meiner Sache zu sicher geworden, auch der Sache mit Gott vielleicht zu sicher geworden? Habe ich Gott vernachlässigt? Weil Gott segnet mich ja sowieso, der ist ja sowieso dabei. Jesus Aufforderung ist klar. Kehre um. Dreh dich hin zu Gott. Verändere etwas in deinem Glaubensleben. Fang wieder neu an, mit Gott zu reden. Du sollst dich nicht unter einen unmenschlichen Druck setzen, darum geht es überhaupt nicht. Aber mach dich auf die Suche, wo kannst du Gott begegnen? Ich habe gestern ein Gespräch geführt, wo es um das Thema ging, wir sind in unterschiedlichen Lebensphasen. Es ist leichter als 20-jähriger Single, der arbeitet und dann frei hat, ist es leichter, stille Zeit zu machen, vielleicht auch am Morgen, als wenn ich 3 Kinder habe und eine Arbeit habe und die Kinder gehen in die Schule und ich muss mich um alles kümmern, da wird es dann auf einmal knackig. Und dann muss ich mir meine Stellen am Tag suchen, wo ich mit Gott in Verbindung kommen kann. Aber das heißt ja nicht, dass man das nicht hinterfragen kann und sich mal Gedanken machen kann, wo kann ich Gott begegnen? Vielleicht ist mir das weggerutscht und vielleicht muss ich das wieder neu einsetzen. Und Jesus ermahnt uns, sei zuerst in der Verbindung zu Gott lebendig. Sei zuerst in der Verbindung zu Gott lebendig und dann erst in Veranstaltungen, in Projekten, in Aufgaben in der Gemeinde und so weiter und so weiter. Soweit erstmal zu dieser Bibelstunde, zum Brief an die Gemeinde in Sardes. Zum Abschluss würde ich gerne nochmal mit euch beten. Jesus, ich danke dir, dass du auch in so alten Briefen lebendig zu uns reden willst und kannst. Wir bitten dich, dass du uns offene Ohren schenkst und dass uns das ja gelingt, dass wir wirklich umkehren und dass wir uns selbst auch hinterfragen und unseren Glauben hinterfragen. Wir bitten dich, segne uns darin und geh du mit uns, Herr. Amen. Ja, das war's für die Bibelstunde heute. Ich lade euch ein, dass ihr nächste Woche wieder dabei seid. Selbe Stelle, selbe Welle, entweder am Telefon oder im der Audio-Livestream oder als Video auf YouTube. Ihr findet die Informationen dazu auf unserer Internetseite lkg-spremberg.de unter dem Reiter Bibelstunde. Ich sage es nochmal, vielleicht habt ihr eine Rückmeldung an mich, vielleicht wollt ihr mir irgendwas sagen oder ihr habt noch eine Frage zu diesem Text, die euch noch gekommen ist, während ihr gelesen habt, dann gerne schreibt mir das. Auf der Seite lkg-spremberg.de sind meine Kontaktdaten und dann nehmt Kontakt auf. Dann beziehe ich das vielleicht auch in die nächste Bibelstunde mit ein, wenn es für alle interessant ist. Ansonsten wünsche ich euch Gottes Segen und bis bald. Macht's gut. Tschüss.